Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Spätestens seit den 80er Jahren, als Jugendliche gegen die einseitige Kulturpolitik der Stadtbehörden rebellierten, wird in der Schweiz öffentlich und in regelmäßigen Abständen über Kulturförderung nachgedacht und debattiert. Kultur ist unterdessen weitgehend anerkannt als ein wichtiger Bestandteil der Städte und Gemeinden. Argumente wie Standortqualität, Wettbewerbsfähigkeit, Stadtentwicklung werden dazu ins Feld geführt. Trotzdem, wie und welche Kultur gefördert werden soll, bleibt umstritten. Der Journalist Wolfgang Böhler hat diese Diskussionen über eine richtige Kulturförderung unter die Lupe genommen und kommt zum Schluss: In die Kultur- und Kunstförderung haben sich 5 Irrtümer eingeschlichen. Karin Salm hat nachgefragt, bei Wolfgang Böhler, aber auch bei Kulturförderern und Kulturschaffenden.
2 Milliarden Franken investiert die öffentliche Hand jährlich in die Kultur. Zusätzliche 320 Millionen kommen von privaten Förderern wie Stiftungen oder vom Mikrokulturprozent. Und wie in allen anderen Bereichen auch, wird in der Kulturförderung der Föderalismus großgeschrieben. Überall wird Kultur zwar gefördert, aber von Kanton zu Kanton, von Stadt zu Stadt wird diese Förderung unterschiedlich gehandhabt. Und auch mit dem neuen Kulturfördergesetz des Bundes wird und soll sich das nicht ändern. Diese kunterbunte Schweizer Kulturförderpolitik treibt den Philosophen und Journalisten Wolfgang Böhler seit Jahren um. Und er stellt nüchtern fest:
Es gibt keine Form, richtig zu fördern. Und wenn man schaut, also wir wursteln alle so ein bisschen vor uns hin, aber wenn man jetzt vergleicht mit anderen Ländern, muss man sagen, wursteln wir auf relativ hohem Niveau vor uns hin in der Schweiz.
Schuld an diesem Kulturwursteln auf hohem Niveau seien 5 Irrtümer, sagt Wolfgang Böhler, der seine Analyse in einem kleinen Büchlein mit dem Titel «Kulturkampf im Bundeshaus» festhält. 5 Irrtümer, die er im Dreieck zwischen Konkordanz, Kommerz und Kommissionen ausfindig gemacht hat. Irrtum Nummer 1 betrifft die Qualität. In der Kunst- und Kulturförderung mit dem Kriterium Qualität zu operieren, sei kreuzfalsch, sagt Böhler.
Qualitätskriterien können ja nur anhand von bestehenden Kunstwerken oder Strömungen abgelesen werden. Wenn man sich nach Neuem umsehen will, dann funktionieren die gerade eben nicht. Man transportiert einfach die Vorurteile oder die Gewohnheiten, die man hat.
Wolfgang Böhler ist überzeugt, dass sich Qualität und der Einfluss künstlerischer Erzeugnisse erst aus der historischen Perspektive zeige. Qualität ist in der Kunst- und Kulturförderung kein Kriterium. Was sagen eigentlich Kulturförderer und Kulturschaffende zu dieser Behauptung? In Reflexe sollen zuerst einmal 2 hauptamtliche Förderer zu Wort kommen. Pius Knüsel, Direktor der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia, und Hedi Graber, Direktorin des Mikrokulturprozents.
Qualität ist für uns immer ein Kriterium zur Förderung, weil wir davon ausgehen, dass man Qualität auch so definieren kann, dass man sagen kann, in den Künsten werden Dinge per se hinterfragt und schon dieses Hinterfragen ist eine Qualität.
Der Qualitätsbegriff spielt eine Schlüsselrolle in jeder Kulturförderung, auch bei uns, bei Pro Helvetia. Gleichzeitig ist aber klar, dass dieser Qualitätsbegriff nicht wirklich greifbar ist. Seit wir in der Postmoderne angekommen sind, gibt es so unterschiedlichste Konzepte, Vorstellungen, was gute Kunst ist, dass man eigentlich keine einfache, konsistente und vor allem gültige Normen mehr festmachen kann. Das führt mich zu der fast absurden These, dass das qualitätsvoll ist, was gefördert ist. Also dass die Förderung eigentlich Qualität zuschreibt, die sonst gar nicht vorhanden oder sichtbar wäre. Was aber ist Qualität? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. In der Beurteilung, und ich nehme sehr viel teil an solchen Sitzungen, kommen sehr viele kontextuelle Kriterien zum Zuge. Es kommen werkimmanente Kriterien zum Zuge, es kommen biografische Kriterien zum Zuge. Spielt dieses Werk in der Biografie des Künstlers eine besondere Rolle? Ist es besser als das vorhergehende etc.?
Die Qualität und der Qualitätsbegriff spielen sowohl für den Direktor der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia als auch für die Direktorin des Mikrokulturprozents eine Schlüsselrolle. Pius Knüsel hat dieses Jahr 33 Millionen Franken zur Verfügung, die das Parlament der Schweizer Kulturstiftung bewilligt hat. Und Hedi Graber ist Herrin über gut 20 Kulturmillionen, die der Migros-Genossenschaftsbund und die Migros-Genossenschaften aufgrund der Statuten und proportional zum Umsatz abliefern müssen. Qualität als Scheinkriterium in der Kultur- und Kunstförderung. Nach den Förderern melden sich zwei Kulturschaffende zu Wort. Zuerst Andrea Thal vom Ausstellungsraum Le Complice in Zürich und dann die Schriftstellerin Ruth Schweikert.
Für mich kommt da eigentlich erstmal ein Riesenfragenkatalog, wenn ich das Wort Qualität höre. Und ich tue mich relativ schwer damit, einfach zu sagen, ja, ist ja klar, wir mögen alle gute Kunst. Super, die ist besser als sogenannte schlechte Kunst. Nur ist es damit einfach überhaupt nicht getan.
Nun, Qualität ist verhandelbar. Das scheint mir das Wichtigste. Es ist nichts Festgelegtes. Das heißt, es verändert sich auch die Qualitäten der Kunstwerke, auch retrospektiv. Nicht, wir nehmen Dinge anders wahr. Und ich glaube, sich das vor Augen zu halten, das kann schon wichtig sein. Ich würde es aber niemals abschaffen wollen. Gerade in seiner Ungefährheit bietet es eben einen Diskussionsraum, den man unbedingt bespielen muss.
Für die Schriftstellerin Ruth Schweikert, die unter anderem von Pro Helvetia vor Jahren einen Werkbeitrag erhalten hat, gibt es keine Kultur- und Kunstförderung ohne Qualitätsmaßstäbe. Andrea Thal leitet den kleinen Ausstellungsraum Le Complice in Zürich, der neben städtischen Beiträgen immer auch vom Migros-Kulturprozent Unterstützung erhält. Beim Wort Qualität eröffnet sich bei ihr ein weites Feld mit Fragen. Kommen wir von der Qualität zur Innovation. In der Kulturförderung mit Innovation als Förderkriterium zu argumentieren, ist laut Wolfgang Böhler Irrtum Nummer 2. Denn Innovation sei weder Ausgangspunkt noch Absicht künstlerischen Schaffens. Innovation sei ein historischer Begriff aus den 80er Jahren, als gute Kunst Kunst war, die herkömmliche ästhetische Vorstellungen attackierte.
Innovation kann man nicht befehlen, Innovation zeigt sich nicht. Das ist einfach eine Folge einer guten Förderung.
Innovation als Irrtum Nummer 2 in der Schweizer Kunst- und Kulturförderung. Wie zu Beginn dieser Sendung stellen sich Hedi Graber, Direktorin des Migros-Kulturprozents, und Pius Knüssel, Direktor der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia, dieser Behauptung.
Innovation ist ein sehr wichtiges Kriterium in der Kunst- und Kulturförderung. Innovation, wie ich sie verstehe, ist es die erfolgreiche und nachhaltige Umsetzung einer neuen Idee oder die Kombination von bestehenden Elementen zu etwas Neuem, immer mit dem Ziel zur gesellschaftlichen Weiterentwicklung.
Innovation kann kein wirkliches Kriterium sein in der Beurteilung von Kunst, weil die Frage sich gar nicht beantworten lässt, wo setzt diese Innovation an? Auch in der Volkskultur, die ja als extrem beharrlich gilt, gibt es Innovation. Ich würde sie dort als Mikroinnovation bezeichnen, als ständige Entwicklung in kleinsten Schritten, die man am einzelnen Projekt gar nicht festmachen kann. Umgekehrt ist die Kunst, die sich als besonders innovativ gebärdet sie sich häufig so, weil es wie eine Norm geworden ist, sich möglichst deutlich abzusetzen von allem, schon, was schon ist. Und in dieser Geste ist sie überhaupt nicht mehr innovativ, sondern eben eigentlich eine Form von Mainstream. Deshalb ist dieses Innovationskriterium eigentlich wenig aussagekräftig und mehr eine Chiffre für bestimmte ästhetische Positionen, denen man aus welchen Gründen immer den Vorzug gibt.
Innovation ist Irrtum Nummer 2 in der Kunst- und Kulturförderung. Das sagt der Journalist Wolfgang Böhler. Und das sagen zwei Geförderte. Andrea Thal vom feministischen Ausstellungsraum Le Complice und die Schriftstellerin Ruth Schweikert.
Ja, bin ich relativ einverstanden damit. Vor allem auch deshalb, weil ich denke, dass der Begriff zu ganz großen Trugschlüssen führt. Weil das sogenannte Neue, wenn das dann so zu einem Kriterium wird, dann wird das als Maßstab verwendet, um zu sagen, gut, das hatten wir noch nie. Was dann genau? Ne? Das ist irgendwie Hauptsache, etwas kommt in einer neuen Form daher. Oder Hauptsache, etwas setzt sich mit Inhalten auseinander, die neu sind. Also ich finde es ein ganz schwieriger Punkt, speziell wieder in der Phase, wo etwas entsteht.
Ich denke auch, dass es keinen Sinn macht, auf Teufel komm raus, nach der Innovativität eines Projektes zu fragen, weil es natürlich auch immer die Frage gibt, wo kann ich auch eine Tradition weiterführen, weiterbeleben. Es ist aber dennoch zu fragen, ich meine, gerade in der Literatur, Slam Poetry und so weiter, da gibt es Innovationen, auch in der Form, wie Dinge entstehen. Und ich denke schon, dass man da mindestens sehr aufmerksam sein muss auf das, was eben schon geschieht.
Qualität und Innovation sind die ersten beiden Irrtümer, die der Journalist und Philosoph Wolfgang Böhler in der Kunst- und Kulturförderung ortet. Irrtum Nummer 3, das Schielen nach dem Publikum. Die Forderung nach Popularität sei mutlos, die Beachtung durch die Öffentlichkeit dürfe kein Förderkriterium sein. Und Wolfgang Böhler hat ein Beispiel zur Hand.
In der Filmförderung hat man es jetzt ja ziemlich klar gesehen, dort, wo nicht so auf Markt geschielt wird, entstehen die besseren Kunstwerke. Also die welschen Filme wie Home von Ursula Meyer haben weit mehr Relevanz erzeugt als die Experimente mit publikumswirksamen Filmchen, wie sie in der Deutschschweiz produziert wurden.
Beachtung durch die Öffentlichkeit ist sehr wohl ein Kriterium. Wir können es uns nicht leisten, bei unseren Projekten vor halbleeren Sälen zu spielen. Aber wir verzichten auf ein Anbiederungsmoment, wo wir sagen, wir brauchen als Kulturförderer mit einer gesellschaftlichen Verantwortung in der heutigen Zeit, brauchen wir nicht Hunderttausende von Leuten, sondern wir brauchen fürs richtige Publikum die richtigen Projekte.
Beachtung durch die Öffentlichkeit ja, aber ohne missionarischen Eifer, ohne Anbiederung, sagt Hedi Graber, Direktorin des Mikrokulturprozents. Und ihr Kollege Pius Knüssel, Direktor der Pro Helvetia, ergänzt.
Ich finde das sogenannte Schielen auf Erfolg legitim. Ich finde, jedes Metier will leben, jedes Metier will seine ökonomische Grundlage erarbeiten. Also finde ich das legitim. Erfolg haben ist kein Argument, dass Kunst nicht gut ist. Sie kann gut sein und Erfolg haben, sie kann aber auch gut sein und überhaupt keinen Erfolg haben. Ich finde auch, dass in der Förderung der potenzielle Publikumserfolg, da wo es um wirkliche Förderung des künstlerischen Schaffens, also des Herstellens von neuen Werken geht, kein Kriterium sein kann. Ich finde aber, dass im viel größeren Feld der Kulturförderung, wo es um Vertrieb, Multiplikation, Verbreitung geht, dass der mögliche Erfolg von Projekten durchaus ein Kriterium sein darf, häufig auch sein muss.
Kein Kunstwerk wird produziert, damit niemand es beachtet. Also ich denke, der Wunsch, mit einem Kunstwerk in Kommunikation zu treten, mit Individuen, mit einer Gesellschaft, der ist immanent dem Kunstwerk. Allerdings geschieht da tatsächlich in letzter Zeit eine Umwertung auch, dass man sagt, ja, es ist besonders wichtig, dass ein Kunstwerk eben eine Ausstrahlung hat in die Gesellschaft hinein. Das scheint mir auch, aber das ist eben etwas, was zum Teil auch zeitverzögert geschehen kann. Aber als Kunstschaffende sind wir alle immer wieder damit konfrontiert. Wir möchten ein Publikum erreichen. Und ich glaube, das kann man niemandem verwehren. Dass man dieses Publikum möglicherweise erst Jahrzehnte später erreicht oder gar nie, ist eine andere Tatsache.
Ruth Schweikert, die Kulturschaffende, die Schriftstellerin, die mit Kulturgeldern geförderte, ist wie Pro Helvetia-Chef Pius Knüssel überzeugt, dass kein Kunstwerk produziert wird, damit es niemand beachtet. Die Kunst sucht das Publikum. Andrea Thal leitet in Zürich den Ausstellungsraum Le Complice. Dieser Raum für Ausstellungen, für Lesungen und rechercheintensive Projekte ist klein, die Veranstaltungen sind kein Mainstream. Und so stellt sich für Andrea Thal die Frage nach dem Publikum ganz anders.
Alle Kulturschaffenden und alle Institutionen, die mit Kultur zu tun haben, wir müssen uns tatsächlich überlegen, wo wir Ausschlüsse kreieren, wo Leute nicht, was weiß ich, in Ausstellung kommen und aus welchen Gründen sie das nicht tun. Ich denke, das Interesse hier ist die Diskussion darum, wie sprechen wir zu welchen Leuten, welche Leute setzen sich mit den Sachen auseinander, warum tun sie das, warum tun sie das nicht. Aber wie gesagt, in Frage von Ausschlussmechanismen, nicht die Frage von kommerzieller Verwertbarkeit. Ich denke, insbesondere das Schielen auf den Markt ist hier überhaupt nicht der richtige Weg.
Sie hören DRS 2 und Reflexe richtet den Blick heute auf die 5 Irrtümer in der Kunst- und Kulturförderung. Der Journalist und Philosoph Wolfgang Böhler, der sich seit Jahren mit der Schweizer Kulturpolitik beschäftigt, behauptet nämlich, dass sich in der Förderpolitik 5 Irrtümer eingeschlichen haben. Förderkriterien wie Qualität, Innovation und Beachtung durch die Öffentlichkeit sind laut Böhler die ersten drei Irrtümer. Irrtum Nummer 4 betrifft die Gesuchsbearbeitung. Es sei ein Irrtum zu meinen, dass die finanziellen Aufwendungen für die Bearbeitung der Gesuche administrative Leerläufe seien, dass die Arbeit der Förderkommissionen möglichst wenig Geld kosten dürfe und das Geld vor allem den Künstlern zugutekommen müsse. Die Spezialisten in den Förderkommissionen müssten gut entlöhnt werden, um ihre Arbeit sogar hauptberuflich ausüben zu können.
Kunstförderung bedeutet auch, dass man nachdenkt über Kunst, dass man nachdenkt darüber, was ist gute Kunst, was ist neue Kunst. Das ist alles konzeptuelle Arbeit. Das muss jemand aber leisten, das muss in den Kommissionen geleistet werden und dafür braucht es Geld, damit man auch die entsprechend qualitativ hervorragenden Leute dafür gewinnen kann.
Hedi Graber vom Mikrokulturprozent, die mit Wolfgang Böhlers behaupteten Irrtümern nicht viel anfangen kann, gibt ihm hier für einmal recht. Für gute Förderentscheide brauche es kluge Köpfe und das koste Geld. Hedi Graber hat nur eine kleine Ergänzung.
Aber man braucht auch keine riesigen Gremien, die dann einen flachen Konsens herbeireden.
Ich finde auch, dass Kulturförderung kosten darf. Die Strukturen, die Urteile fällen, die müssen mit intelligenten Menschen besetzt sein. Und ich finde nichts schlimmer, als wenn künstlerisches und kulturelles Wissen keinen ökonomisch bezifferten Wert hat. Ich gebe nur ein Beispiel. Wir sind daran, die neue Entschädigungsverordnung für den Stiftungsrat und die künftige Fachkommission festzulegen. Und wir stellen mit Entsetzen fest, dass die Kommissionen beim Bund und vermutlich dann auch unsere Fachkommission künftig sehr tief eingestuft werden in den Entschädigungssystemen des Bundes. Das heißt eigentlich, jemand, der als Kunst- oder Musik- oder Literaturexperte von uns benutzt, gebraucht wird, auch damit wir zu tragfähigen Urteilen kommen, dass sein Wissen eigentlich extrem gering geschätzt wird von der Politik. Und das dünkt mich ein Krisenzeichen. Gutes Wissen, das ich mitteilen kann, das sich in Argumenten formuliert, das hat einen hohen Wert, es ist für die Kulturförderung essentiell. Umgekehrt, als Direktor von Prelvezia fürchte ich mich davor natürlich, dass diese Systeme ausufern, weil die Diskussionen auch nie abgeschlossen sind. Es gibt nie ein endgültiges Urteil, ist etwas wirklich gut? Also muss man die Systeme auch schlank halten und zwingen, zu Urteilen zu kommen, die vielleicht nicht perfekt, die anfechtbar sind, aber sagen, lieber urteilen jetzt und lieber einen Fehler machen, als in der ewigen Diskussion zu verharren.
Weil Förderentscheide komplex sind, weil sie Folgen haben, müsse die Bearbeitung der Gesuche etwas kosten, sagt Pius Knüssel, Direktor der Schweizer Kulturstiftung, die seit dem Zweiten Weltkrieg im Auftrag des Bundes das künstlerische Schaffen fördert und pflegt. Pro Helvetia bearbeitet jährlich rund 3.400 Gesuche und lässt gut 2/3 des Geldes in kulturelle Vorhaben fließen. Die beiden Kulturförderer Pius Knüssel und Hedi Graber bestätigen Wolfgang Böhlers Feststellung, dass die Bearbeitung der Gesuche etwas kosten müsse. So auch die Schriftstellerin Ruth Schweikert.
Also da bin ich 100% mit ihm einverstanden. Das ist der einzige Punkt eigentlich, wobei ich auch da anfügen möchte, dass was er da propagiert, nämlich so eine Art Berufsbeamtentum der Kunstförderung, das halte ich für problematisch. Aber dass da wichtige Arbeit geleistet wird, dass eben genau da über Qualität auch nachgedacht wird und über Wirkungsweisen, über was kann Kunst bewirken, was soll sie bewirken, wie verändert sie sich, da stimme ich ihm bei.
Andrea Thal von Les Complices in Zürich schreibt seit 6 Jahren Fördergesuche für komplexe Projekte, für Ausstellungen, Workshops und Lesungen, die im kleinen Ausstellungsraum in Zürich stattfinden sollen. Und für sie ist klar, die Kulturgelder sähe sie lieber bei den Kulturschaffenden statt in der Administration der Förderinstitutionen. Beim Thema Gesuchsbearbeitung ist Andrea Thal allerdings eine andere Dimension wichtiger. Sie bringt die Verständigung zwischen Antragsstellerinnen und den Fördergremien ins Spiel und weist darauf hin, dass ich hier eine eigentliche Antragsprosa entwickelt habe.
Was heißt das, wenn ich in allen Anträgen, die ich rausschicke und für Projekte, die aufwendig sind, sind das ja bis zu 10 Gesuche, die irgendwo rausgehen. Was heißt das, wenn ich in all diesen 10 Gesuchen einen Plan skizziere, wie dieses Projekt wird? Dann wird das angenommen von ein paar und meistens steht in diesen Antwortbriefen, wenn da Geld gesprochen wird, steht da drin, dass größere Veränderungen am Projekt der Institution mitgeteilt werden sollen. Ja, was heißt denn das? Wenn ich eine andere Schauspielerin nehme oder wenn ich inhaltlich das Ganze in eine andere Richtung geht? Was heißt das? Es ist doch völlig normal, dass solche Änderungen geschehen. Aber wenn ich das so formuliere, als wäre alles schon klar, dann bin ich wie selbst auch gefangen darin. Ich glaube, da gibt's wirklich ein Problem. Und das hat sich in den letzten Jahren extrem verstärkt. Also es gibt so eine Projektformulierungssprache.
Die Kunst- und Kulturförderung in der Schweiz beruhe auf 5 Irrtümern. Das behauptet der Journalist Wolfgang Böhler. Dass es in der Kunst- und Kulturförderung dringend Qualitäts- und Wirkungskontrollen brauche, bezeichnet Böhler als Irrtum Nummer 5. Solche Wirkungskontrollen verbessern die Förderung nicht, im Gegenteil. Sie führen, wie die Output-Messungen in der Wissenschaft, nur zu Opportunismus und Ideenarmut.
Man stellt dann fest, dass die Leute sich nach den Kriterien ausrichten, um ihre eigene Karriere voranzubringen und nicht von den wirklichen Interessen, die man hat.
Kontrollen sind für Hedi Graber nicht des Teufels. Die Kunst sei es einfach, die richtige Methode zu finden. Beim Mikrokulturprozent suche man zur Auswertung das Gespräch mit Experten.
Wir lernen da extrem viel für unsere Projekte, auch für die Optimierung gewisser Rahmenbedingungen. Und dort finde ich, Evaluationen können eine tolle Wirkung haben, aber sie sind nicht unbedingt vergleichbar mit klar wissenschaftlichen Kriterien.
Pius Knüssel, der mit seiner Kulturstiftung Pro Helvetia im Auftrag des Bundes das Kulturschaffen von Amtes wegen fördert und pflegt, findet es absurd, nach der Wirkung eines Kunstwerkes zu fragen.
Ich kann nicht die Wirkung eines Buchs evaluieren. Ich kann die Auflagezahl festhalten und das war's. Ich kann 100 Jahre später feststellen, ob es sich in die Literaturgeschichte eingeschrieben hat und von Nachfolgen aufgenommen und gewissermaßen umgearbeitet wurde und ob es ein Teil des kollektiven Bewusstseins geworden ist. Hingegen finde ich Wirkungsüberprüfungen interessant, da wo die Politik von der Kulturförderung bestimmte Dinge erwartet. Wenn Kulturförderung sagt, ja, wir pushen die Kulturwirtschaft und die Kulturwirtschaft beschäftigt immer mehr Leute und sie produziert immer einen immer höheren Beitrag zum Bruttosozialprodukt, dann muss man das doch messen können, wenn das die Behauptung sein soll. Oder wenn die Kulturpolitik behauptet, wir stärken den Zusammenhalt des Landes, müsste man sagen können, woran macht sich das fest? Zum Beispiel an den Kenntnissen der Deutschschweizer bezüglich der Kunstproduktion in der Westschweiz. Dafür könnte man doch Indikatoren finden und sagen, hat die ganze Unterstützung von Austauschtourneen, von Übersetzungen, greift das irgendwie? Gibt es ein höheres, gesteigertes Interesse des Publikums im ganz Allgemeinen an der Tessiner oder an der welschen Kultur in der Deutschschweiz? Das finde ich legitim, solche Überprüfungen in dem Moment, wo die Politik und bezüglich Pravezi tut sie das, solche Effekte einfordert. Weil wenn sich die Effekte nicht nachweisen lassen, kann man sich überlegen, machen wir etwas falsch, setzen wir auf der falschen Ebene an oder ist die Forderung rein illusorisch?
Diese ganze Evaluationitis ist natürlich ein Produkt der allgemein vorherrschenden Angst, der Rechtfertigungsdrucks. Also da bin ich auch sehr, sehr vorsichtig. Ich denke, es geht ungeheuer viel Geld und Zeit in diese Evaluationen. Das betrifft aber sowohl die Wirtschaft wie vor allem auch den Bildungsbereich. Aber man müsste wie möglicherweise andere Kriterien finden, um doch ein Bild eines Verlaufs zu kriegen. Weniger jetzt haben sich diese Investitionen gelohnt, sondern wie verändert sich das Kulturverhalten, auch der Bevölkerung, also das Konsumentenverhalten, was geschieht da? Das finde ich einen sehr wichtigen Aspekt, auch gerade unter dem Gesichtspunkt kulturelle Vielfalt. Wie verändert sich das Angebot und ja, die Möglichkeiten, es zu konsumieren?
Ruth Schweikert, die Schriftstellerin, die als Präsidentin des Kulturdachverbands Swisskultur sich in den kulturpolitischen Debatten engagiert, ist von der Wirkung von Kunst überzeugt und hat darum eine differenzierte Haltung zu Wolfgang Böhlers Behauptung, dass Wirkungskontrollen die Förderung nicht verbessern. Wenn nun laut Wolfgang Böhler weder Qualität noch Innovation noch die Beachtung durch die Öffentlichkeit wirkliche Förderkriterien sind, wenn Wirkungskontrollen die Förderung nicht verbessern, aber die Bearbeitung von Gesuchen trotzdem Geld kosten muss, dann ist das zum einen natürlich ein Widerspruch. Zum anderen stellt sich dann auch die Frage, in welchem Koordinatensystem sich die Kunst- und Kulturförderung eigentlich bewegt. Vermutlich in einem flexiblen, einem dynamischen und variablen System, das immer bestreitbar und zu einem gewissen Grad immer auch unsteuerbar bleibt. Wolfgang Böhler hat am Anfang dieser Sendung vom Wursteln auf hohem Niveau gesprochen.
Im Grunde genommen ist Kunstförderung nichts anderes als ein blindes Herumtasten. Ein System von Versuch und Irrtum.
Oder anders gesagt, die Kultur- und Kunstförderung könnte im Extremfall sogar als Lotterie betrieben werden. Und das ist eine Vorstellung, die Pius Knüssel nicht abschreckt. Der Direktor der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia skizziert die Idee der Lotterie als denkbares Instrument der Kunst- und Kulturförderung anhand eines Beispiels.
Wir vergeben jedes Jahr 20 Werkbeiträge in der Literatur. Das sind harte Diskussionen anhand von unfertigen Manuskripten, Probe, Texten, was immer. Man könnte sich ja auf den Standpunkt stellen, von den vielleicht 300 Eingaben, die kommen, macht man eine erste Triage. Wer hat schon bewiesen, dass er etwas kann? Welches Projekt erfüllt rein formelle Minimalansprüche? Hat es schon einen Verleger, der sich dafür interessiert? Und dann bleiben vielleicht noch 50. Und unter diesen 50 kann man ja dann wirklich wie in einer Lotterie 20 ziehen, weil aus den Fragmenten, die vorliegen, sich sowieso nichts rückschließen lässt darauf, ob das Werk dann zuletzt gelingt oder nicht. Und die Treffsicherheit der qualitativen Diskussion ist vermutlich nicht höher als die der Lotterie, wenn man den Schrott einmal ausgesiebt hat. Und dann kommt aber gleich die Frage, vielleicht ist ja in diesem Schrott das komplett neue Konzept enthalten, für das man einfach noch kein Auge hat. Aber mit diesem Risiko kann man umgehen.
Kulturförderung als Lotterie. Die kulturpolitisch aktive Schriftstellerin Ruth Schweikert schüttelt den Kopf. Wenn Kunst immer das Produkt der Zeit und einer Gesellschaft und damit immer verhandelbar sei, dann sei ein gewisser Wildwuchs in der Kunst- und Kulturförderung die Voraussetzung für die vielgepriesene kulturelle Vielfalt.
Ich denke auch, bis zu einem gewissen Grad ist dieser Wildwuchs auch produktiv. Und das mit der Lotterie würde ja dann widersprechen, dieser Vorstellung, man bräuchte qualifizierte Menschen, die über Qualität nachdenken. Und ich denke auch, es braucht diesen Diskurs, der weitergehen soll, und zwar auch in die Gesellschaft hinein. Das möchte jetzt auch das BAK ja unternehmen. Also die wollen ja Diskussionen führen mit der Bevölkerung auch über Kulturpolitik und überhaupt über den Wert, Stellenwert der Kunst und Kultur in der Gesellschaft, für die Gesellschaft auch von morgen.
Die Frage, wie und welche Kultur gefördert werden soll, ist spätestens seit den 80er Jahren, als Jugendliche gegen die einseitige Kulturpolitik der Stadtbehörden rebellierten, virulent und taucht in regelmäßigen Abständen auf. Wie und welche Kultur gefördert werden soll, bleibt also Verhandlungssache. Erst recht in einer globalisierten Gesellschaft, erst recht, wenn das Parlament im Herbst mit der Kulturbotschaft über die Zuteilung der nationalen Kulturfördergelder bestimmen wird.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.